Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Handwerker sind eine gute Nachricht in Afghanistan, denn wo gehämmert und gebohrt wird, da gibt es Arbeit. Eltern mit Kindern unterwegs in der Stadt, auch das nicht selbstverständlich. Viele Menschen in Kabul fühlen sich unsicher, oft gehen sie gar nicht mehr auf die Straße. Es muss also etwas passiert sein, wenn mir hier Publikum über den Weg läuft. Die Außenfassade des Palastes ist zu 98% fertig. Es fehlt noch ein wenig an Design und die Lichtanlagen. In einem Monat wird dann alles fertig sein. Hayatullah Mojadidi ist vom Pressestab des afghanischen Präsidialamts. Er zeigt mir die letzten Feinschliffe am wieder aufgebauten Darul Aman-Palast. Erste inoffizielle Besucher haben schon Zugang vorab. Einen Ticketschalter und Eintrittskarten sucht man vergeblich. Dieser Familienvater ist ganz stolz. Wir sind echt froh, das hier zu sehen. Der Wiederaufbau des Darul Aman-Palastes bedeutet für mich sehr viel. König Amanullah, sein Erbauer, steht für unsere Freiheit und unseren Fortschritt in Afghanistan. Und jetzt stehen wir in seinem ehemaligen Arbeitszimmer. Das ist schon ein großartiges Gefühl. Besonders ist auch die riesige 5 Meter hohe Betonwand, die den Palast rundum schützt. Man weiß nie, welche Bauten Aufständische als nächstes ins Visier nehmen. Der Darul Aman-Palast ist vor allem Wahrzeichen der afghanischen Identität, Symbol einer Monarchie, die vor 100 Jahren die Unabhängigkeit Afghanistans erkämpfte, gegen das britische Empire, angeführt von König Amanullah, dem großen und so großartig gescheiterten Modernisierer, der den Bau 1919 in Auftrag gab. Es gab 22 deutsche Ingenieure, die damals die Verantwortung für den Bau des Palastes hatten. Die Leitung hatte Walter Harten. Der Palast hat 3 Stockwerke, ist 29 Meter hoch und hat 153 Zimmer. Die deutschen Ingenieure haben rund 700 afghanische Bauarbeiter angeleitet und ausgebildet und an weiteren 70 Bauten in der Stadt mitgewirkt. Am Wiederaufbau sind jetzt bis zu 1000 Leute beteiligt, aber dieses Mal nur afghanische Ingenieure, anders als damals. (1915) hatte der Reichswehroffizier Oskar von Niedermayer und der Diplomat Werner Otto von Hentig dem König in Kabul ihre Aufwartung gemacht. Deutschland wollte, dass der König gegen England, das britische Empire, in den Krieg zieht. Aber der ließ sich nicht drängen. Die Deutschen verfehlten ihr großes Ziel, aber es entstand eine Freundschaft mit Amanullah, dem neugierigen Königssohn, der kurz darauf an die Macht kam.
Der Wiederaufbau des Darul Aman-Palastes ist zum einen für die Afghanen eine tolle Sache. Für sie bedeutet dieses Gebäude Symbol nationaler Repräsentanz und nationaler Souveränität. Es war der erste Sitz des afghanischen Parlaments.
Hans-Ulrich Seid kennt Kabul wie wenige. 2005 bis 2008 war er deutscher Botschafter hier in Afghanistan. Jetzt studiert er mit mir die Fotos, die ich ihm vom Neubau mitgebracht habe. Nicht nur am Palast, sondern in ganz Kabul wirkten damals deutsche Architekten und Städteplaner am Aufbau mit.
Zum Beispiel der Ingenieur Harten, der die Brücke Puli Harten im Zentrum über den Kabulfluss gebaut hat. Dann der Städteplaner, der Darul Aman, das gesamte Viertel, entworfen hat, ist derselbe Architekturprofessor und Urbanist, der auch in Berlin den Stadtteil Frohnau geplant hat. Das heißt, es gibt da enge Beziehungen auch zwischen den deutschen Architekten und Urbanisten, die weit zurückreichen, ungefähr 100 Jahre. Afghanistan hatte in den 20er Jahren nach Erringung seiner Selbstständigkeit gute Kontakte zu Deutschland. Deutschland galt als ein Land, das keine eigenen Interessen am Hindukusch verfolgt. Und das wurde von den Afghanen sehr gewürdigt. Sie wussten, Deutschland ist keine Gefahr für die nationale Souveränität, für die Freiheit Afghanistans. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit, das Gebäude mit dem Reichstag. Es war eben ein Parlamentsgebäude ein Regierungs- und Parlamentsgebäude, das sich an Bauten des Historismus um 1900, 1910 orientierte. Aber der Reichstag war nicht unbedingt eine Blaupause dafür.
Während der Führung treffen wir auf eine Reihe ganz junger Handwerker. Einige in Blaumännern, die ihnen viel zu groß sind. Andere in Chalwar-Kamis, dem langen Oberhemd mit Pluderhose, die voller weißer Farbkleckse ist. Ich komme aus Kunduz, sagt dieser junge Handwerker. Arbeite hier für 350 Afghanis am Tag, rund 4 US-Dollar. 1500 Afghanis im Monat sind das, etwas über 110 Dollar. Das Geld ist für uns und unsere Familien. Es ist gut, dass der Palast wieder steht. Er ist ein Teil lebendiger Geschichte. Bis zu 95% des Baumaterials ist von hier. Der Stein zum Beispiel, der da gerade bearbeitet wird. Alle Steine kommen aus der Umgebung von Kabul. Einen Teil konnten wir auch vom alten, zerstörten Palast noch nutzen. Warum, will ich wissen, wurde der Palast seinerzeit so zerstört?
در حکومت دکتر نجیب الله کودتایی که از طرف جنرال تنهی صورت گرفت
1989, während der Regierungszeit von Präsident Najibullah, gab es einen Putschversuch. Damals war das Verteidigungsministerium hier. Und zahlreiche Granaten schlugen hier ein. Später, in den Jahren des Bürgerkriegs, wurde um den Palast erneut gekämpft. So ist er immer mehr zerstört worden. Türen und Fenster wurden gestohlen. Fast nichts blieb übrig, bis auf die Ruine, die man kannte. Eine Ruine, die viel als Filmkulisse gedient hat nach 2001, oder?
مگر ما انتظار داریم که بعد از این از آبادی افغانستان فیلم جور شود در
Der Wiederaufbau jetzt erlaubt uns Afghanistan in einem anderen Licht zu zeigen, mit farbiger Außenfassade anstatt grau, positive statt negative Schlagzeilen also.
مگر از حالت مثبت نه از حالت منفی.
Im Hof stehen Papptafeln mit dem Konterfei von König Amanullah mit Pakulhut und Schnurrbart.
Amanullah ist sehr populär, aber nur in einem Segment der Bevölkerung, nämlich im urbanen Milieu Kabuls. Dort werden seine Reformen nach wie vor hoch geschätzt, gerade auch unter progressiven Kräften. Auch seine enge Zusammenarbeit mit der Weimarer Republik, er war ja der einzige Staatsoberhaupt, das Deutschland während der Zeit der Weimarer Republik besucht hat, sind Lieder entstanden, er war sehr populär. Er war, wie gesagt, das einzige Staatsoberhaupt, das Deutschland in der Weimarer Republik besuchte. Es war für die Menschen ein Ereignis, dass diese internationale Isolierung der Weimarer Republik ausgerechnet von einem afghanischen Monarchen durchbrochen wurde.
Ein kleiner Amanullah lutscht alles noch am Schnuller. Sie machen so gern Trullala im Land von Amanullala. Ach, frag dich erst Mama bei Amanullala.
In Berlin tanzte man 1928 mit diesem Schlager auf Amanullah. Ulle Mulle, wie die Berliner ihn tauften, wurde schnell zum König der Herzen. Die machen Trullala im Land von Amanullah. Von wegen Spaß, die Rückkehr des Monarchen endete im Desaster.
Die Männer mussten sich die Bärte abschneiden, mussten ihre traditionellen Gewänder ablegen, europäische Anzüge und Hüte tragen. Die Frauen sollten in Kabul den Schleier tragen. In Kabul selbst sollten sich die Menschen nur noch in westlicher Kleidung bewegen. Die Mehrehe, Polygamie, wurde für alle Staatsbediensteten abgeschafft. Die Kinderehe wurde verboten und so fort. Alles sehr, sehr fortschrittliche Errungenschaften, die aber von einem großen Teil der Bevölkerung, insbesondere in den ländlichen Gebieten außerhalb Kabuls, abgelehnt wurden.
Zu Anfang ihrer Weltreise trug Amanullahs Ehefrau Soraya noch das Kopftuch. In Berlin wenige Monate später keines und Abendrobe mit freien Armen. Ein gefundenes Fressen für britische Agenten, die die Fotos den Mullahs in Afghanistan zuspielten.
Die Zeit zwischen 1919 und 1929 bedeuteten für Afghanistan einen Modernisierungsschub. Er lässt sich vergleichen mit dem Modernisierungsschub der Türkei unter Kemal Pascha Atatürk oder mit dem Modernisierungsschub in Iran unter Reza Pahlavi. eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, schnellen Wandels, einer forcierten Kulturrevolution von oben unter König Amanullah, die letztlich die Masse der Bevölkerung geistig und psychisch überforderte, insbesondere im Bereich der Emanzipation der Frauen, des Bildungswesens und so fort.
Der neue Hauptsaal im Obergeschoss bietet Platz für 2000 Gäste. Wie wird der Palast in Zukunft genutzt, will ich wissen. Die beiden ersten Stockwerke sollen ein Museum werden und der große Saal im dritten Stock wird für repräsentative Zwecke vorbehalten, diplomatische Festveranstaltungen und so. Alles Geld für den Wiederaufbau des Darlaman-Palastes kommt aus dem Budget des afghanischen Staates, 10 Millionen Dollar etwa. Es ist also alles eigenes afghanisches Geld.
Mein Eindruck ist, und was ich gehört habe von Afghanen, dass die Afghanen dieses symbolträchtige Gebäude aus eigener Kraft finanziert haben. Das ist eine Überraschung, aber es zeigt, wozu die Afghanen alles fähig sind, wenn sie es wollen.